Guten Abend. Ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns, mal wieder hier in Wächtersbach zu sein. Und das hängt nicht daran, dass wir, beziehungsweise ich, nicht eingeladen wurde. Das hat der Willi öfter probiert, aber irgendwie hat es nicht immer geklappt. Aber jetzt hat es geklappt und wir freuen uns, dass wir da sind und heute mit euch hier Gottesdienst feiern können in Wächtersbach. Wir leben ja in dieser Woche nach Ostern und sind noch ganz beeindruckt, also ich zumindest, von der Osterbotschaft. Jesus war am Kreuz gestorben, aber Gott hat den Sieg behalten durch die Auferstehung. Und diese Freude über Gottes Sieg und Gottes Wirken ist gegenwärtig. Und das ist auch ganz wichtig. Gerade wenn wir uns die Nachrichten alle anhören, jeden Tag, was wir da so zu hören bekommen. Die Anschläge, Kriege, Naturkatastrophen, jetzt wieder in Mosambik mit vielen Toten. All das ist sehr deprimierend. Aber durch Ostern lernen wir, Gott ist bei uns. Und er hat den Tod überwunden. Und in ihm dürfen wir auch an dem ewigen Leben teilhaben. Wir dürfen Hoffnung haben, gerade auch in dieser Welt. Und so leben wir in dieser Spannung. Auf der einen Seite der Tod, der uns täglich begegnet, auf der anderen Seite diese Hoffnung und die Botschaft der Hoffnung. Aber nicht nur wir leben in dieser Spannung, auch die Jünger und die ersten Christen haben in dieser Spannung gelebt. Und heute Abend wollen wir uns mit dieser Bibelstelle im ersten Petrusbrief beschäftigen, wo die Gemeinde Jesu diese gute Nachricht verkündigt hat, aber in einer Zeit, wo sie selbst verfolgt wurde und wo die Jünger ja, mit dem Tod rechnen mussten, nur weil sie an Jesus glaubten. Und da frage ich mich, wenn wir uns da versuchen reinzuversetzen, wie kann das eine gute Nachricht sein in solch einer Situation? Aber ich möchte erst ein bisschen von mir erzählen. In meinem früheren Leben, und damit meine ich das Leben, bevor ich Theologie studiert habe, da habe ich Industriekaufmann gelernt, bei der Firma Heraeus in Hanau. Und dann, und so sage ich das immer, ich war früher bei Heraeus, jetzt bin ich beim Herrn Jesus. Also da bin ich rüber gewechselt. Und habe meine theologische Ausbildung begonnen. Und bei Heraeus war ich nach meiner Ausbildung noch ein Jahr in der Edelmetallabteilung beschäftigt. Und dort haben wir mit allerlei Arten von Edelmetall gearbeitet. Gold und Silber und Palladium und Platin und Rhodium und was es da alles so gibt. Womit ja Verschiedenes hergestellt wird. Vom Schmuck über Zahngold und technische Geräte und so weiter. Aber das wurde da nicht nur hergestellt oder damit gearbeitet, sondern es wurden auch die gebrauchten Edelmetalle wieder aufbereitet. Und in dieser Wiederaufarbeitungsabteilung war ich beschäftigt, in der kaufmännischen Abteilung dort. Und da wurden diese Edelmetalle durch chemische Prozesse von anderen Stoffen geschieden. Und das geschah vor allen Dingen durch das Einschmelzen der Metalle. Und dort in dieser Abteilung, da hatte ich auch mit dem Schmelzer zu tun, also dem, der das wirklich jeden Tag auch gemacht hat, diese Sachen eingeschmolzen hat, um das Edelmetall wieder zu gewinnen. Und ich habe ihn auch öfters da im Schmelzraum besucht und konnte das beobachten, soweit man das beobachten kann. Und ich fand das faszinierend. Und der Schmelzer, der hieß Daniel. Und ein toller und ziemlich lustiger Kerl auch. Und eines Tages ist dann Folgendes passiert. Daniel war normalerweise ganz allein in dem Schmelzraum. Der war ein bisschen von unserem Büro entfernt. Aber wegen Sicherheitsbestimmungen, diese Tür zum Schmelzraum, der war eine Sicherheitstür, aber die hatte extra auch so ein Fenster, ein Sicherheitsfenster, dass man da reingucken konnte. Außerdem gab es ein ziemlich ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Also an verschiedenen Plätzen an der Wand waren überall so Knöpfe, wo er schnell draufdrücken konnte, wenn was passiert. Und dann auch mitten durch den Raum gingen zwei Schnüre oder Kabel, wo er dran ziehen konnte, wenn er nicht dran kommen konnte, an die Wand, um nach Alarm oder Alarm auszulösen. Was ich aber nicht wusste bis zu diesem besagten Tag, war, dass eine der Sirenen direkt hinter meinem Schreibtisch angebracht war. Ja, und am besagten Tag habe ich das dann erfahren. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin fast aus dem Stand, aus meinem Stuhl, über den Schreibtisch, auf den Schoß von meinem Kollegen gehüpft, weil das Ding auf einmal losging. Und alle waren wir aufgeregt. Wir wussten, das sind keine guten Nachrichten, wenn das Ding losgeht. Und dann alles rausgerannt, aber da kam uns der Daniel schon entgegen. Alles schien in Ordnung zu sein, aber er benutzte dann ein paar Kraftausdrücke, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Und er erzählte uns, dass er einen Tegel, den er nach dem Schmelzprozess dann mit dem Hammer zerschlagen wollte, wie er das immer macht, dass er sich dabei auf den Daumen geschlagen hat. Und dabei ist er dann vor lauter Aufregung aus Versehen an das Sicherheitsseil gekommen und hat die Sirene ausgelöst. Und man konnte sehen, dass der Schmerzen hatte, der Mann. Obwohl er trug ja Sicherheitshandschuhe, die ihn vor allem vor der Hitze schützten. Aber nachdem er dann diesen Handschuh ausgezogen hatte, sahen wir die Beschärung. Das sah wirklich nicht schön aus. Der Daumen war schon angeschwollen und der Fingernagel färbte sich schon von rot dann in blau. Und dann sagte unser Vorgesetzter, naja, Daniel, ist nichts Neues, da ist zu viel Druck auf dem Nagel. Darum müssen wir uns jetzt kümmern, du weißt ja, wie es geht. Okay, und Daniel antwortet, okay, aber du machst es. Und da stand ich dabei und fragte mich, was geht wie und wer macht jetzt was? Nun, innerhalb der nächsten 5 Minuten wurden diese Fragen lückenlos beantwortet. Daniel legte seinen Daumen auf die Werkbank und mein Chef kam mit der Bohrmaschine, dem ganz feinen Bohrer, und hat den mal kurz da in den Fingernagel gebohrt, damit das Blut da rauskam. Okay, da bin ich fast wieder über den Schreibtisch gehüpft, ja, jetzt auf die andere Seite. Das war doch ein bisschen too much, wie man das so schön sagt. Daniel bedankte sich, versorgte seinen Finger mit dem Heftpflaster, zog den Sicherheitshandschuh wieder an und ging wieder dann in den Schmelzraum. Nun, warum erzähle ich die Geschichte? Nun, zum Ersten, weil es einfach eine klasse Geschichte ist. Also die gefällt mir, die erzähle ich gerne. Zum Anderen, weil ich einiges aus dieser Zeit von dem Daniel, dem Schmelzer, lernen durfte. Die Kunst des Schmelzens besteht nämlich darin, dass alles zu seiner Zeit auch geschehen muss. Man muss da den richtigen Moment abpassen, um das Edelmetall zurückzugewinnen. Wenn man den Schmelzprozess zu früh abbricht, dann ist das Edelmetall noch nicht von den anderen Stoffen geschieden. Hat man diese Schlacke da, kann man nichts mit anfangen. Aber wenn man zu lange wartet, dann kann es auch passieren, dass das Edelmetall beschädigt wird und ein Teil geht verloren. Und bei den Edelmetallpreisen ist das keine gute Idee. Und der Daniel, der war wirklich ein Meister seines Fachs. Und dafür habe ich ihn bewundert. Und deswegen finde ich Bibelstellen auch interessant, die von Schmelzöfen handeln oder bei denen es darum geht, dass etwas durch das Feuer geläutert wird. Und dabei habe ich dann immer den Daniel und diesen Schmelzprozess auch vor Augen. Ich kann mir das genau vorstellen. Und das Thema dieser Predigt heute Abend lautet ja, durch das Feuer geläutert, hier aus dem 1. Petrusbrief. Nun, in dieser Bibelstelle haben wir eine Passage, die erinnert mich an Daniel, den Schmelzer. Ab Vers 6, da schreibt Petrus, dann werdet ihr euch freuen, die er jetzt eine kleine Zeit leidet, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also wenn wir uns die Bibelstelle so als Ganzes anschauen oder eigentlich auch den ganzen ersten Petrusbrief, dann muss man sagen, das klingt jetzt nicht sehr positiv und einladend. Eigentlich klingt der ganze Petrusbrief so, weil Petrus eigentlich sagt, werde Christ und dein Leben wird schwierig. Ihr werdet durchs Feuer geläutert, ihr werdet verfolgt und ihr werdet leiden. Und dann schreibt er noch, dann werdet ihr euch freuen. Man möchte Petrus entgegentreten und sagen, okay, vielleicht solltest du deine Strategie hier nochmal ein bisschen überdenken. Wie kannst du Menschen zum Glauben an Jesus Christus gewinnen, wenn du so predigst? Kannst du die gute Nachricht nicht etwas positiver rüberbringen? Werbung muss doch auf die positiven Seiten des Produkts hinweisen. Denken wir mal drüber nach. Wer würde denn Süßigkeiten kaufen oder Süßigkeiten anpreisen, indem gesagt wird, kaufen Sie unsere Süßigkeit, unser Produkt und besuchen Sie dann bald Ihren Zahnarzt und stellen Sie sich auf Gewichtszunahme ein. Nein, da wird gesagt, diese Süßigkeit, die macht glücklich und deswegen nimm zwei davon. Ja, aber das macht Petrus hier nicht. Und das ist auch gut so. Er will nämlich keine Werbung machen. Auch will er nichts verkaufen oder an den Mann oder an die Frau bringen. Er predigt das Evangelium, die gute Nachricht. Aber wie können wir das verstehen? Um was geht's hier? Meine Frau und ich hatten uns vor einiger Zeit mit Texten von Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Dietrich Bonhoeffer, der jetzt vor ein bisschen mehr als 74 Jahren in Flossenbürg in Bayern durch die Nazis ermordet wurde, hat hier einiges geschrieben über die Nachfolge Jesu. Und hier ist so ein Text, den ich einfach mal vorlesen möchte. Und ich glaube, dieser Text wird uns helfen, da ein bisschen reinzudenken. Und Bonhoeffer schreibt, es gibt viele Christen, die wohl ihre Knie beugen vor dem Kreuz Jesu Christi, die sich aber gegen jede Trübsal in ihrem eigenen Leben nur zur Wehr setzen und sträuben. Sie glauben, das Kreuz Christi zu lieben, aber das Kreuz in ihrem eigenen Leben hassen sie. So hassen sie in Wahrheit auch das Kreuz Jesu Christi. Sie sind in Wahrheit Verächter des Kreuzes, die selbst mit allen Mitteln dem Kreuz zu entfliehen suchen. Wer es von sich weiß, dass er Leiden und Trübsal in seinem Leben nur als etwas Feindliches, Böses ansieht, der kann daran denken, dass er den Frieden mit Gott noch gar nicht gefunden hat. Er hat im Grunde nur den Frieden mit der Welt gesucht und hat vielleicht gemeint, mit dem Kreuz Jesu Christi am besten mit sich selbst und mit allen seinen Fragen fertig zu werden, also einen inneren Seelenfrieden zu finden. Er hat also das Kreuz gebraucht, aber nicht geliebt. Er hat den Frieden nur um seiner selbst willen gesucht. Wenn aber Trübsal kommt, dann ist dieser Frieden schnell dahin. Es war kein Friede mit Gott, denn er hasste die Trübsal, die Gott auch schickt. Wer das Kreuz Jesu Christi liebt, wer in ihm den Frieden gefunden hat, der fängt an, auch die Trübsal in seinem Leben zu lieben. Und zuletzt wird er mit der Schrift sprechen können, wo Paulus schreibt, wir rühmen uns auch der Trübsale. Das sind beeindruckende Aussagen. mit tiefen Einblicken in das Leben und in den christlichen Glauben. Und diese Einsichten hatte Bonhoeffer nicht im Urlaub irgendwo am Strand oder an seinem Schreibtisch, sondern im Gefängnis, in Verfolgung, in Not, im Leiden. Er konnte diese Worte von Petrus sehr gut verstehen. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Und die Bedeutung der Worte von Bonhoeffer, die helfen uns zu verstehen, dass unser Glaubensleben geläutert wird. Um das zu verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, was vergänglich ist, damit das Gold, das Unvergängliche, zum Vorschein kommt. Warum? Weil das Vergängliche das Unvergängliche verdeckt. Nochmal zurück zu Daniel, dem Schmelzer. Wenn er einen Schmelztiegel vorbereitet hat, dann war das oft so ein großer Tiegel und da kamen diese Goldreste rein. Aber die kamen da rein, so wie sie waren. Das waren zum Teil alte Zähne und von Maschinen irgendwelche Sachen, die wurden einfach reingestopft, zusammen mit anderen chemischen Zutaten. Alles wurde da rein. Von dem Gold und Edelmetall hat man eigentlich überhaupt nichts gesehen. Aber dann kam das Ganze in den Schmelzofen. Und dann brannte das Feuer wirklich alles hinweg. Und dieses Edelmetall hat sich von dem anderen Metall und den anderen Stoffen, die da drin waren, wirklich losgelöst, sodass am Schluss am Boden ein Edelmetallbarren übrig blieb. Und das war das Ziel von dem ganzen Prozess. Das war der eigentliche Schatz. Und das ist das Bild, das der Petrus hier benutzt. Das Leben und unsere Beziehung zu Gott wird durch das Feuer geläutert. Aber jetzt stellt sich noch die Frage, was wird da eigentlich geläutert? Was ist das Edelmetall, das Gold, von dem Petrus hier spricht? Ist das etwas in mir? Ist das mein Glaube? Oder sind das meine Gaben, die ich habe? Oder sind es meine Früchte, die ich glaube hervorzubringen? Oder ist es mein Wissen, das ich meine zu haben? Oder meine Liebe, die ich doch auch weitergeben soll? Das ist, was wir manchmal denken. Und dann versuchen wir uns anzustrengen in unserem Glauben, dass ja alles glänzt. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nämlich um den Grund des Glaubens. Das Fundament meiner Glaubensbeziehung zu Gott. Und was ist das Fundament? Jesus Christus. Das Edelmetall, das Gold, das zum Vorschein kommen muss, ist nichts anderes als Jesus selbst. Er muss gesehen werden. Er muss scheinen. Jesus muss erkannt werden in meinem Leben. Und dieses Feuer der Versuchung und des Leidens soll alles hinwegnehmen, was Christus irgendwie verdecken will, was ihn daran hindert, gesehen zu werden. Ich möchte das nochmal illustrieren mit einer anderen Geschichte, einer ganz anderen Geschichte. Nämlich mit einer Szene aus einem Kinofilm. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Film gesehen hat, Evan Allmächtig. Ist jetzt nicht unbedingt der große christliche Film, aber es geht ja um Noah. Und ich finde das interessant, ganz kurz. In diesem Film bekommt der amerikanische Kongressabgeordnete Evan Baxter von Gott persönlich den Auftrag, eine Arche zu bauen. dann USA. Eine ganz komische Geschichte und so außergewöhnlich, alle lachen ihn aus. Und das Ganze ist natürlich mit sehr vielen Komplikationen verbunden, nicht zuletzt mit seiner eigenen Familie und seiner Frau, die daran zu verzweifeln scheint. Und dann kommt diese Szene, wo seine Frau völlig fertig ist und denkt, er ist ja völlig übergeschnappt. Und sie geht dann essen in ein Restaurant. Und dort wird sie bedient. Und es ist eigentlich Gott, der sie bedient, aber sie weiß das nicht. Und sie erzählt ihm alles, was da so passiert. Und erzählt ihm eben, was sie da durchmacht, dass sie das nicht versteht. Und dann sagt dieser Mitarbeiter zu ihr Folgendes. Das finde ich gut. Da sagt er, wenn wir um Geduld bitten, wird Gott unseren Charakter momentan verändern, sodass wir sofort geduldig sind, oder wird er uns Gelegenheiten, Umstände oder Menschen schicken, um Geduld zu lernen? Wenn wir um Liebe bitten, wird Gott uns momentan mit einem wunderbaren Gefühl der Liebe erfüllen, oder wird er uns Gelegenheiten, Umstände und Menschen schicken, um lieben zu lernen? Und wenn wir um geistliches Wachstum bitten, wird Gott uns auf eine höhere Ebene des christlichen Lebens versetzen, vielleicht in einem Gottesdienst wie diesem, oder wird Gott uns Gelegenheiten, Umstände oder Menschen schicken, um geistlich zu wachsen? Alles, was uns schwerfällt, an dem wir leiden und was uns Sorgen macht, das soll uns näher zu Jesus bringen. Und das ist ein Prozess. Und das tut weh. Aber das Ziel ist, dass Jesus groß gemacht wird, weil er dann wirken kann in uns und durch uns. Und was ist es, dass wir, dass du, dass ich heute Abend hier auch hören muss? Was will uns dieser Text auch ganz persönlich sagen? Weil Petrus malt uns hier diese Gesamtschau des Glaubens auf, das Evangelium. Das Ziel und die Absicht, die Gott hat mit unserem Leben in dieser Welt. Gottes Ziel und Absicht ist es nämlich, dass unser Leben erneuert oder, wie man heute das auch schön sagt, transformiert, verändert wird. Er will uns in sein Bildnis verändern, indem wir geschaffen wurden. Und dieses Bildnis ist ja nichts anderes als Jesus Christus selbst. Deswegen geht es ja in der Nachfolge Jesu um Christus-Ähnlichkeit. Deswegen werden wir ja auch Christen genannt. Und diese Christusähnlichkeit wird in der Bibel vor allen Dingen durch die Liebe definiert. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten und Liebe zur gesamten Schöpfung Gottes. Und diese Veränderung geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, was wir an Pfingsten ja dann auch feiern, auf das wir zugehen. Und dadurch soll Christus dann auch in uns und durch uns in der Welt erkannt werden. Dadurch sollen wir Licht in der Welt sein, in einer dunklen, gefallenen, sündigen Welt, die voller Leiden und Hoffnungslosigkeit ist. So dass wir nicht nur einfach so schöne, trostvolle Worte sagen, wird schon wieder alles gut, sondern indem wir auf diese Hoffnung, auf Jesus selbst hinweisen. Und deswegen nehmen wir als Christen auch an dem Leid und den Sorgen dieser Welt teil. Wir werden nicht aus der Welt einfach so rausgerettet. Das ist, was Jesus auch getan hat, als er Mensch wurde. Er nahm an allem teil und das ist auch unser Auftrag. Aber was heißt das? Das klingt alles jetzt so schwer. Heißt das, dass wir jetzt nur keinen Spaß und keine Freude mehr haben können, nicht mehr lachen sollen, sondern nur noch gebeugt durch das Leben gehen? Das glaube ich nicht, ganz gewiss nicht. Aber es heißt, dass wir als Christen nicht denken dürfen, wir sind so aus der Welt heraus gerettet, um dann auf der Insel der Glückseligen zu leben, wo alles eitel Sonnenschein ist. Nein, wir sind vielmehr in diese Welt hineingerettet worden. Wir leben in einer hoffnungslosen Welt. Auch hier in Wächtersbach, hier in der Gemeinde, Leid und Hoffnungslosigkeit sind um uns her, auch in unserer Mitte. Und dem müssen wir uns aktiv auch stellen und Licht in der Dunkelheit sein. Hoffnung für Verzweifelte und Liebe, wo der Hass herrscht. Und die Versuchungen in unserem Leben, die sind nicht immer auch mit Traurigkeit und Leid verbunden. Oft sind es andere Sachen, die uns einmal wichtiger werden und wo Jesus nicht scheinen kann, sondern zugedeckt wird. Das sind oft die größeren und die schwierigeren Versuchungen. Wir müssen uns stets im Klaren darüber sein, dass diese Welt vergeht. Dieses Feuer, von dem hier die Rede ist, die wird am Ende alles verbrennen, was keinen Bestand hat vor Gott. Und deswegen alles, was wir besitzen, jeder von uns, Geld, Häuser, Einfluss, Position und was es immer auch sein mag, das wird alles vergehen. Und Petrus warnt die Gemeinde davor, sich an diese vergänglichen Dinge festzuhalten und dadurch Jesus zuzudecken. Es besteht nämlich nur das, was durch das Feuer geläutert wird. Das ist Jesus selbst. Damit er leuchten kann, das Wichtigste ist, Ziel und Inhalt unseres Lebens. Er muss zu sehen sein, er muss scheinen. Denn wir müssen wissen, eine wirkliche Veränderung in unserer Welt bringen keine politischen Programme oder sonstige Errungenschaften, sondern nur Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt, das in und durch uns scheinen will. Und er ist die Hoffnung, die aber auch in und durch uns Verzweifelten helfen will. Und er ist die Liebe, die aber dann auch in und durch uns den Hass überwinden will. Und das ist eine gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Es ist aber auch gleichzeitig eine herausfordernde Botschaft. In den Worten von Dietrich Bonhoeffer, wo er in dem Buch Nachfolge schreibt, Kreuz ist nicht notwendigerweise Misere und schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bindung aus Jesus Christus allein erwächst. Und nur aus diesem Verständnis heraus können wir dann auch den Segen begreifen, den Petrus am Ende dieses Briefes auch schreibt. Und jetzt gehen wir mal zum Ende des Briefes, Kapitel 5, Verse 6 bis 11. Und da schreibt er Folgendes. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Wir wollen im Anschluss an diese Predigt einfach ein paar Momente auch der Stille haben und Gott antworten, wenn er zu uns, wenn er zu dir gesprochen hat. Und hier ein paar Fragen zum Nachdenken, zum Beten. Wo will ich das Kreuz nicht auf mich nehmen? Wo sind mir andere Sachen wichtiger? Was ist es in meinem Leben, was Jesus verdeckt, sodass er nicht scheinen kann? Und was in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, muss durch das Feuer geläutert werden? Aber bevor wir das tun, erst noch eine gute Nachricht, eine ganz wichtig gute Nachricht. Es ist ja nicht so, dass wir das Jesus sagen müssen, als ob er das nicht wüsste. Er weiß das. Er weiß das doch längst. Und er liebt uns, gerade so, wie wir sind. Aber wenn wir das tun, will er sagen, werft doch eure Sorgen wirklich auf mich. Schleppt es nicht weiter mit euch herum, sondern bringt es zu mir. Bringt es ans Kreuz. Und dann kann Jesus scheinen in und durch dein Leben. Amen. Lasst uns einen Augenblick einfach still sein.